schön, dass du heute eingeschaltet hast zum Lipödem-Podcast. Es geht in dieser Folge nochmal ums Thema Ayurveda, aber ich verspreche dir, in den nächsten Folgen sind dann auch wirklich mal wieder andere Themen hier zu Gast. Aber am Mittwoch, dem 21. August, also schon ganz, ganz bald, startet ja mein Ayurveda-Online-Kurs und der geht in die zweite Runde. Wir hatten ihn im Juni schon mal für 4 Wochen am Laufen und dann habe ich ihn danach noch ein wenig optimiert. Ja, und er startet jetzt eben am Mittwoch wieder und deshalb finde ich es auch so passend, heute diese Folge zu veröffentlichen, denn häufig denken Menschen, Ayurveda ist total kompliziert oder gar irgendein Diätkonzept und das ist eben beides nicht der Fall. Und ich habe Dana Schwand von Ichgold eingeladen. Sie ist Ayurveda-Expertin und für mich auch die Expertin, die erklärt, wie man Ayurveda super easy und unkompliziert in den Alltag integriert und wie sie immer so schön sagt, ohne dabei komisch zu werden. Und bevor es losgeht mit dem Gespräch, möchte ich auch noch kurz ein, ja, ich nenne es mal kleines Missverständnis aufklären, das diese Woche zustande kam. Und zwar meinte jemand, ich würde in meinem Ayurveda-Online-Kurs ein Diätkonzept vorstellen, ein Diätkonzept für Lipödem-Betroffene. Und das ist absolut nicht der Fall und das hat mir zu denken gegeben, dass man das irgendwie so versteht und ich dachte mir, irgendwie blöd, wenn das jetzt vielleicht noch mehrere denken und so verstanden haben. Denn Ayurveda ist keine Diät und ich habe dazu auch dann direkt mal auf Instagram eine Story aufgenommen, um das aufzuklären, aber es ist mir auch wichtig, das hier auch im Podcast nochmal zu erwähnen. Nur für den Fall, dass ihr das denkt, dass es nicht der Fall ist. Deswegen erkläre ich nochmal ganz kurz, was Ayurveda ist und was im Kurs abläuft. Also Ayurveda ist das älteste und ganzheitliche Heilsystem, das seinen Ursprung in Indien hat. Und es ist über 5000 Jahre alt. Und Ayurveda bedeutet übersetzt das Wissen vom langen Leben. Und es geht darum, Körper, Geist und Seele im Gleichgewicht zu halten und eben auf allen Ebenen gesund zu sein, glücklich und voller Lebensenergie. Und ja, im Ayurveda dreht sich vieles um die Ernährung, mit der du dein körperliches und emotionales Wohlbefinden steigern kannst. Und es geht aber auch darum, den passenden Lebensstil zu finden, der eben jedem individuell angepasst werden soll. Also du merkst, Ayurveda ist individuell, ganzheitlich und Ayurveda ist auch präventiv. Das ist die große Stärke. Und in dem Online-Kurs, da beschäftigen wir uns eine Woche mit dem Thema Ernährung. Und wie gesagt, da geht es nicht um diätische Ernährung, sondern darum, wie wir unsere Ernährung so gestalten können, dass sie eben heilend wirkt. Und uns nicht so sehr, ich sag mal in Anführungszeichen, vermüllt. Was speziell jetzt in unserem Fall als Lipödem-Betroffene dann auch zu den Lipödem-Schmerzen führen kann. Das wurde gerade im letzten Interview ganz gut erklärt von dem Ayurveda-Arzt Herrn Dr. Schrott. Falls du es noch nicht gehört hast, hör da auf jeden Fall auch nochmal rein. Ganz toll die Ursachen erklärt des Lipödems aus ayurvedischer Sicht und auch, wie man hier vorgehen kann, um die Symptome zu reduzieren. Und ja, also wie gesagt, eine Woche geht es um Ernährung und dann bleiben ja immer noch 3 andere Wochen übrig im Kurs. Und da geht es um Entspannung, um Stressreduktion, was ja auch eine Schmerzreduktion mit sich bringen kann. Um Selbstliebe, Meditation, Anwendungen für zu Hause. Also ich teile einfach mit euch, was bei mir geholfen hat, um die Symptome zu lindern. Und was ich da so auf Sri Lanka gelernt habe, aber auch in meiner Ausbildung zur Ayurveda-Ernährungsberaterin. Also keine Sorge, wir kommen hier nicht in den Mangel, wir müssen nicht hungern, wir müssen nicht irgendwelche Kalorienpunkte oder was auch immer zählen. wir werden einfach nur ganz intuitiv so handeln, wie es uns gut tut. Und da möchte ich dich ein bisschen näher ranführen, dass dir das eben gelingt. Also wir steigern gemeinsam ganzheitlich unser Wohlbefinden sozusagen. Und im besten Fall lindern wir auch zusammen die Lipödem-Symptome. Mir ist es gelungen. Und ich denke, mit den Tipps, die ich dir da, mit den Tipps, die ich dir an die Hand gebe und mit dem Wissen, das ich bis jetzt gesammelt habe, wird dir das auch über die Zeit gelingen. Da bin ich mir ganz sicher. Und ja. Genau, also wenn du Lust drauf hast, dann schau mal auf mindbodylife.de vorbei. Da findest du recht schnell zum Kurs und den direkten Link findest du auch hier im Blogartikel zur Folge oder in den Shownotes deiner Podcast-App. Aber jetzt geht's los mit dem wundervollen Interview mit Dana Schwand von IchGolf. Ja, hallo liebe Dana, herzlich willkommen und schön, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Und dann bitte ich dir jetzt als allererstes, dich mal kurz vorzustellen.
Ja, hallihallo, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Ehre, dabei sein zu dürfen. Ich bin die Dana Schwand von IchGolf und ich habe mit meinem Mann zusammen, kleiner Zungenbrecher, ein Unternehmen, was sich IchGolf nennt, in dem wir Online-Coaching-Kurse anbieten, um Menschen zu ermöglichen, Ayurveda ganz einfach in den Alltag zu integrieren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite lernen, wieder ein anderes Bild von sich selbst und der Welt zu haben, netter zu sich zu sein, wirklich zu erkennen, worum geht es mir eigentlich in meinem Leben und wie kann ich mir das Leben erschaffen, das ich mir wünsche, von dem ich dann keinen Urlaub mehr brauche.
Okay, das heißt, Ayurveda spielt eine Riesenrolle in deinem Leben, weil du machst es beruflich, du lebst es. Also, wie kamst du denn eigentlich dazu?
Ich komme ja ursprünglich aus der Yoga-Welt. Also ich habe 1999 angefangen mit Yoga und dann relativ bald 2004 eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und wenn man so ein bisschen tiefer einsteigt ins Yoga, kommt man im Grunde ums Ayurveda ja nicht drum rum. Ne? Das sind ja Geschwisterwissenschaften und das war dann halt auch tatsächlich da. In irgendwelchen Workshops wird das erzählt. Dann hab ich 2005 ein Yoga-Studio eröffnet in Hamburg und dann gab es halt Anfragen für, können wir bei dir mal einen Workshop machen zum Thema Ayurveda, habe ich natürlich mitgemacht und dann gab es eine Kooperation mit einem Berliner Ausbildungsinstitut zum Thema Ayurveda, die wollten gerne ihre Ausbildung nach Hamburg bringen und dann haben die gefragt, ob die das bei uns in unseren Räumen machen dürfen und dann haben wir so einen Deal gehabt, können die machen und wir dürfen im Gegensatz anstelle von Miete mitmachen. Das war mein Anfang.
Ah, okay. Das ist aber dann auch schon 15 Jahre, 20 Jahre ist es schon.
Nee, Moment. Das kann doch nicht sein. So alt bin ich doch noch nicht. Ja, das war vielleicht 2006 oder so, als wir diese Ausbildung damals gemacht haben. Ich habe halt vorher schon so ein bisschen Kontakt zu Ayurveda gemacht mit so einer Ernährungsberatung und so, aber die Ausbildung, die erste, die ich nicht ganz fertig gemacht habe, weil ich schwanger geworden bin, war glaube ich 2006.
Ja. Gut, aber das war schon sehr lange.
Ja.
Ja. Also ich habe dich ja so kennengelernt über, ich glaube, deinen Podcast war so der erste Kontakt, den ich jetzt mit dir und ich bald hatte und habe es von außen so also wahrgenommen, dass so dein Steckenpferd ist, so die Ernährung, wie ich sie so easy in den, also die Ayurveda-Ernährung, wie ich sie easy in den Alltag integriere und wie ich auch so neue Gewohnheiten integriere oder auch alte loslassen kann, ja. Und darüber möchte ich heute mit dir so ein bisschen sprechen, auch nochmal so ein bisschen ins Thema Stressreduktion, Selbstliebe, so auch darüber nochmal andocken, aber in erster Linie wirklich so das Thema Ernährung und wie kann ich es denn in den Alltag integrieren und diese neuen Gewohnheiten schaffen. Und deswegen mal die erste Frage, damit jetzt, bevor wir darüber sprechen, auch alle sich direkt mental darauf einstellen können, warum es wichtig ist, zuzuhören. Die erste Frage, wie kann sich denn die ayurvedische Ernährung auf unseren Körper, unsere Seele und unseren Geist auswirken?
Super Frage. Man sagt im Ayurveda ja, Krankheiten sind leichter zu verhindern als zu heilen. Deswegen ist der Schwerpunkt in der ayurvedischen Medizin oder ein riesengroßer Teil die Prävention. Und da Ayurveda davon ausgeht, dass 98 oder 95, ich weiß immer die Zahl nicht genau, auf jeden Fall weit über 90% der Krankheiten, die es gibt, also wirklich aller Krankheiten, in einer Störung im Stoffwechsel beginnen, ist der Fokus in der Prävention darauf, wie kann ich meinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht bringen. Und ein großer Teil vom Stoffwechsel ist halt Ernährung und Stressreduktion. Deswegen fange ich da an und gehe davon aus, dass die meisten nicht lange Listen von Nahrungsmitteln mit ihren Wirkungsweisen und Konstitutionen, ihre eigene Konstitution zu studieren wollen. Deswegen ist mein Schwerpunkt wirklich, wie kann ich das alles super, super einfach machen? Wie kann ich wirklich die Basics nutzen, damit, und das ist jetzt sozusagen der Kern, und das ist das, was Ayurveda bedeutet, ne? Ayurveda, also ein langes, glückliches Leben leben kann, weil meine Passion ist das Ayurveda, aber nicht des Ayurvedas Willen. Also ich bin kein Ayurveda-Mediziner oder kein Ayurveda-Berater und werde auch nicht da noch tiefer in diese Materie reingehen, weil meine Passion wirklich ist, dieses Basiswissen breit zu streuen, weil es so unfassbar einfach ist, nichts kostet, ganz einfach für jeden integrierbar ist, und dann eben die Chance besteht, endlich wieder durchzuschlafen wie ein Baby, sein Optimalgewicht zu finden, Krankheiten loszuwerden, sowas wie Migräne, Stoffwechselstörung und so weiter. Das ist alles wirklich reduziert und dass ich in 10, 20, 40 Jahren eben nicht da sitze und die ganze Zeit denke, oh Gott, hoffentlich kommt nicht Krebs vorbeigeflogen oder hoffentlich kriege ich keinen Herzinfarkt, sondern jetzt schon was dafür tun kann, dass das eben nicht passiert. Also serious stuff.
Ja, also du sagst, das Basiswissen breit hinauszutragen und ich habe ja jetzt auch selbst bei den Online-Kursen, ich spreche nachher mal kurz drüber, bin ich ja auch gerade selbst Teilnehmerin, ich habe auch dein Buch gelesen und ich weiß, dass du auch nicht so an erster Stelle diesen Dosha-Test, das steht bei dir nicht ganz oben, das ist das Wichtigste, dass jetzt jeder diesen Dosha-Test macht und seine Konstitution kennt. Ne? Ja. Und ich habe ja auch gerade für Frauen mit Lipödem einen Ayurveda-Kurs mit Ayurveda-Therapeutin zusammen gemacht, der ging gerade letzte Woche zu Ende. Und da haben wir auch im Feedbackbogen, da haben wir gefragt, was hat euch gefehlt, ja? Und da kam halt auch hier und da, ja, wir hätten gerne einen Dosha-Test gemacht. Den haben wir aber auch bewusst rausgelassen, ja? Bitte deine Erklärung, warum sagst du, das ist jetzt hier nicht das Wichtigste, was man wissen muss, um alle Dinge zu leben?
Ja, das fußt tatsächlich, also cool, dass ihr das auch nicht gemacht habt, das fußt tatsächlich auf der Art und Weise, wie unser Verstand funktioniert. Also zumindest in unseren Breitengraden oder in unserer Gesellschaft irgendwie. Weil wir alles verkappte Perfektionisten sind. Wir wollen das einfach wissen und wir wollen das wirklich gerne richtig machen. Und das Problem ist, wenn ich jetzt anfange mit der Konstitutionsbestimmung, also wenn ich, und jeder, das ist total verständlich, ne? Ich wollte das immer wissen, was ist genau mein Dosha, so am besten prozentual aufgeteilt, was exakt in welchem Bereich irgendwie so aufgeschlüsselt. Was ist das? Also wir haben dieses Bedürfnis, das zu wissen. Das Problem ist, dann haben wir das und dann wissen wir damit nichts anzufangen. Also bei uns ist immer wieder in unserem Tellergold, in dem Kurs, in dem wir das lehren, gibt immer die erste Woche was ohne und dann haben wir den Test drin und ich mache immer ganz viel dazu, nicht komisch werden und brauchst das nicht so ernst nehmen und so, aber dann fängt erstmal, haben wir eine Woche lang immer erstmal so ein bisschen so eine Panik im Kurs, weil alle so, oh, jetzt verstehe ich das nicht, ich darf jetzt keine Tomaten mehr essen, das muss ich jetzt eigentlich genau beachten und das ist die Wirkungsweise von dem. Und das ist etwas, was überhaupt nicht notwendig ist, erstmal auch anzufangen. Ich sage super gerne, man braucht sich noch nicht mit der Farbe der Gardinen auseinandersetzen, wenn ich das Fundament von dem Haus noch nicht gegossen habe. Das heißt, ich fange dann eher an, mich selbst zu verwirren und zu stressen, weil wenn ich erstmal weiß, welche Konstitution ich habe, will ich natürlich auch genau wissen, welche Nahrungsmittel funktionieren jetzt dafür und welche nicht. Aber das ist so viel Information, die kriegt man halt einfach nicht mal eben schnell rein. Selbst wenn ich sie dann wüsste, habe ich immer noch nicht die Tools, das zu integrieren in meinen Alltag. Das heißt, ich kann mit diesen Informationen nichts anfangen. Die verwirren mich eher und machen das System so komplex, dass ich sofort wieder damit aufhöre und es halt eben sein lasse. Und deswegen ist mein Ansatz, lass das doch mal entspannt angehen lassen und die Basics integrieren, die schon gigantisch große Erfolge haben von besseres Körpergefühl, der Stoffwechsel kommt ins Gleichgewicht, stärkst die Intuition, es ist, ne, die Darmentleerung funktioniert wieder so, wie sie soll, idealerweise. Und dann, wenn ich dann merke, okay, ich kriege so eine Ernährungsstruktur hin in meinem Alltag mit dem Kochen und mit der Hauptmahlzeit und den Nahrungsmittelpausen und so weiter, dann habe ich so ein Fundament kreiert, auf dem ich dann mal gucken kann, was passiert, wenn ich mehr Kokos esse? Was passiert, wenn ich zu viele Tomaten esse? Was passiert, wenn ich den Kaffee mal 3 Tage weglasse? Wie fühlt sich das anders an innerhalb der Struktur, die ich schon geschaffen habe? Dann kann man relativ leicht intuitiv über das, was der Körper dann rückmeldet, Entscheidungen treffen, ob das für mein System funktioniert oder nicht oder was die Konsequenzen zumindest sind, ohne Listen studieren zu müssen.
Ja. Genau, ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, ich habe auch mit den Basics angefangen. Klar, wollte ich es auch erst anders und alles perfekt und so weiter. Ne? Das ist, glaube ich, der Anfang von jedem. Dann habe ich gekommen, okay, ich mache jetzt erstmal nur die Basics und habe dadurch schon so ein besseres Körpergefühl bekommen und auch so eine Intuition, Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt am Sonntag auf einem italienischen Festival, da habe ich jetzt ein Bällchen Eis gegessen, noch zu so einem Milchbällchen-Eis, und ich wusste ganz genau, das gibt nichts. Ja? Ich habe es trotzdem gegessen und habe dann auch sofort gefühlt, was das jetzt in meinem Bauch macht. Und dann hat es dann wehgetan und dies und das. Dann war halt erst mal eine Stunde, war dann halt für mich nicht mehr so schön. Und einfach das so zu spüren. Weil wenn wir so viel durcheinander essen, ne, jetzt so, wenn wir jetzt nicht an die ayurvedische Ernährung denken, wir spüren es ja gar nicht mehr so viel. Für uns ist ja schon normal. Ja, nach dem Essen habe ich Bauchweh. Das ist normal.
Ja.
Halt so. Ja, dann habe ich einen Blähbauch. Das gehört halt dazu. Aber es ist ja nicht normal.
Ja.
Und das habe ich jetzt durch diese Basics, die ich gemacht habe, wo sich halt bei mir alles so eingestellt hat und ich viele Beschwerden nicht mehr hatte, spüre ich jetzt halt so schnell, wenn irgendwas nicht passt, dass es mir auch nicht passt, es nicht mehr zu essen. Weil ich wahrnehme, wie es mir besser gehen kann und wie es mir dann eben nicht gut geht. Und dann ist es irgendwie easy, das nicht mehr zu essen.
Ja, genau.
Ja. Ja, so. Ein weiteres Thema, was auch immer riesengroß ist beim Thema Ernährung und Ayurveda, ja, das ist ja viel zu zeitaufwendig. Wie, ich soll da jetzt mit Liebe kochen und dann soll ich jetzt alles frisch kochen und dann dauert das ja eine Stunde und das soll ich dann einmal am Tag machen und das soll immer warm sein. Ja, wie soll ich das jetzt machen?
Ja, ich setze das alles total gerne in Relation. Also ich war ja gerade 4 Tage in einem Ayurveda-Hotel, da wird einem natürlich irgendwie zu den optimalen Tageszeiten das optimale Essen liebevoll und wunderschön passend irgendwie serviert, ist natürlich gigantisch. Das haben wir ja in der Regel im Alltag nicht. Und ja, es gibt ja diese ganzen Empfehlungen, ne? Man soll frisch kochen und so weiter, was du alles gerade aufgezählt hast. Aber ich setze das gerne in Relation. Das heißt, ja, idealerweise ist das saisonal, regional, in Ruhe, mit Liebe gekocht, irgendwie perfekt für meine Konstitution abgestimmt, irgendwie ganz frisch auf dem Tisch. Und ich habe ganz in Ruhe vorher noch kurz meditiert oder geatmet und nehme das dann alles tiefenentspannt, langsam, bewusst atmet, ohne Ablenkung zu mir. Falls das nicht möglich sein sollte, wieder erwarten, ist es immer noch besser, keine Ahnung, meinen Eintopf von gestern aufzuwärmen, als dann zu sagen, dann greife ich jetzt halt zur Pizza, weil ich schaff's nicht, frisch zu kochen. Das heißt, für mich ist es immer wichtig, das Ganze in Relation zu der Alternative zu setzen. Deswegen poste ich total gerne immer auf Instagram irgendwelche Sachen. Wenn ich zum Beispiel Eis esse, dann schreibe ich immer dazu, was ist an Eis ayurvedisch? Ist natürlich streng genommen überhaupt nichts ayurvedisch. Aber es ist für mich dann ayurvedisch, wenn ich zum Beispiel sage, ich nehme das nachmittags zu mir, weil mein Mittagsverdauungszyklus wird nicht gestört und mein Abendsverdauungszyklus ist sozusagen noch nicht da und ich achte darauf, dann später erst zu essen, wenn es meinem Bauch wieder besser geht mit meinem Eis. Du bewegst dich jetzt gerade hier nicht mehr, wir nehmen das ja.
Du bewegst dich auch nicht mehr, aber der Ton ist noch da. Jetzt nicht mehr. So, ist auch gehängt.
Bist du da? Ja, ich war die ganze Zeit da. Ich habe weitergeredet.
Du hast irgendwann gesagt, dass ich mich aufgehängt habe und an der Stelle ist es dann auch abgebrochen.
Was habe ich gesagt? Sag nochmal.
Du warst gerade dabei, dass du das Eis am Nachmittag isst, weil bevor das losgeht, da warst.
Genau, also ich gucke halt dann, dass also ayurvedisch ist dann an dem Eis, dass ich das einfach zum Beispiel nicht abends auf dem Sofa oder dann als Nachtisch irgendwie am Abend zur Abendmahlzeit esse, sondern dass ich halt gucke, dass ich das Eis, wenn ich halt Bock habe auf mein Eis, dass ich das dann zum Beispiel am Nachmittag esse, wenn die Mittagszeit schon, also wenn mein Mittagessen verdaut ist und mein Abendessen irgendwie noch nicht ansteht, weil das halt... Ja, Eis ist nicht optimal, aber wenn ich gerne mein Eis essen möchte, ist es halt nicht schlimm, aber ich kann das halt so schlau zumindest strukturieren und koordinieren beim Tag, dass es mich weniger durcheinander bringen würde als anders. Das macht das Eis, finde ich, ayurvedisch, weil oft wird ja gesagt, Ayurveda ist halt, das muss ein bisschen irgendwelche Kitscheries oder indischen Gewürze und so weiter sein. Das stimmt ja nicht. Ich finde, Ayurveda ist vor allem die intelligente Art und Weise, Entscheidungen bezogen auf meine Routinen und Ernährung, Tagesgewohnheiten zu treffen, die eben eher dafür sorgen, mich mehr ins Gleichgewicht zu bringen, als aus dem Gleichgewicht rauszuholen. Beziehungsweise, wenn ich merke, ich bin aus dem Gleichgewicht raus, zu gucken, wie kriege ich mich wieder mehr ins Gleichgewicht rein. Und da wirklich dann zu gucken, unterwegs nicht komisch zu werden, da kommt wieder dieser verkappte Perfektionist rein, dass wir aber gerne das richtig machen wollen. Dann denken sie, nee, wenn ich jetzt nicht mit meinen Gewürzen und frisch und bio und saisonal regional das alles jetzt kochen kann, dann ist das nicht ayurvedisch, dann das wird mir alles zu viel und zu anstrengend. Und dann sitze ich da halt wieder irgendwie abends um 9 irgendwie vor meinem Teller Nudeln oder schmeiße schnell ein Käsebrot rein, weil dieser Anspruch so hoch ist. Es wäre trotzdem besser. Und auch wenn ich jetzt sage, okay, dann haue ich mir jetzt schnell irgendwie noch ein Gemüse in die Pfanne von oder mach das warm von vorgestern oder tau was auf, was ich mir eingefroren habe, ist es immer noch besser, als das andere zu tun. Und da geht es, ist für mich Ayurveda die Relation, anstelle von wirklich exakt diesen Empfehlungen zu folgen. Und das nimmt halt dann für die meisten den Druck raus, dass die anfangen können zu üben. Und wenn du dann Strukturen und Systeme in deinem Alltag etabliert bekommen hast, weil du den Druck rausgenommen hast, dann wird es einfacher, wirklich auch öfter mal frisch zu kochen, weil du es halt leichter integriert kriegst. Das ist aber ein Mindset-Ding.
Ja. Und was ist so dein liebstes Easy-Going-Rezept?
Also ein Evergreen bei uns ist ja Ofengemüse, ne? Das finde ich gigantisch, weil man kann irgendwelches Gemüse, was halt gerade noch da ist, zu irgendeinem Zeitpunkt einfach schnibbeln. Und wenn man Hunger hat, wirft man es auf Blech mit Öl und Gewürzen, stellt den Ofen an und 20 Minuten später ist das Essen fertig. Also es ist einfach so, es macht sich von alleine. Ich liebe Essen, was sich von alleine kocht sozusagen, weil wir essen tatsächlich jeden Mittag hier zusammen frisch. Ich habe das Privileg, zu Hause zu arbeiten. Ich arbeite aber auch tatsächlich gerne und ich arbeite auch nicht so wahnsinnig wenig. Und ich finde es unfassbar nervig, wenn ich dann mitten in meiner Arbeitszeit länger in der Küche stehen muss. Das heißt, ich mache das gerne, dass ich morgens irgendwas vorbereite oder schnibbel oder so, sodass ich dann mittags dann nicht so viel Hassel mit habe. Und da ist Ofengemüse bei uns ein Dauerbrenner.
Genau, ich bin auch der Ofengemüse-Fan, weil es gibt auch immer diese schmeiß das und das in den Topf und lass es kochen. Es kocht bei mir entweder über oder an.
Ah, okay.
Deswegen bin ich auf jeden Fall auch der Ofengemüse-Typ, ja. Oder ich habe mir morgens oder den Tag vorher schon mit dem Reis vorgekocht, ja, und schmeiße dann das Gemüse in die Pfanne und dann steht dann nach 5 Minuten neben dran das Fass und gebe es über den Reis, ne, der dann ja schon fertig ist und ich dann noch mit in die Pfanne gebe. Das war das Ofengemüse, ja. Aber so diese ganzen, auch so morgens, so den Frühstücksbrei, da habe ich auch eine, jetzt am Anfang des Jahres eine Ausbildung gemacht, da hat auch der Lehrer gesagt, ja, dann lässt du den Brei da kochen, deshalb gehst du ins Bad und so weiter. Nichts von mir kocht das alles an, verbrennt und so weiter. Das hat sich nicht bewahrheitet, dass es funktioniert.
Ich mach das tatsächlich gerne, aber ich kenne das Problem auch. Du musst so ein bisschen dann gucken, dass du das Verhältnis von Flüssigkeit zu weiß ich nicht, was auch immer da drin ist, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte oder so irgendwie machst. Und vor allem, was bei mir viel am Anfang auch zu dem gleichen Problem geführt hast, wie du oder bei dir ist, mein System ist Ungeduld, ne? Vata, Pitta. Soll halt bitte am besten schnell und ich mache jetzt ganz schnell, bin nur 2 Minuten im Bad und dann drehe ich halt den Herd hoch. Ja. hoch. Auch wenn da in irgendwelchen Kochbüchern steht, auf mittlerer Flamme. Mittlere Flamme gab es bei mir lange gar nicht. Es war mir zu langweilig, zu langsam. Mittlere Flamme ist blöd. Das heißt wirklich, das eher so ein bisschen köcheln zu lassen und dann gegebenenfalls, wenn es noch nicht fertig ist, wenn ich da bin, dann nochmal hochzuschalten.
Ja, stimmt. Daran höre ich jetzt von mir auch nicht. Ja. Eine Frage noch so mal zum Thema Reisen, weil ich bin sehr gerne auch mal unterwegs, war letztes Jahr sehr viel unterwegs, ja. Und hast du da Tipps, wie man das sozusagen auf Reisen schaffen kann, sich da auch ayurvedisch zu ernähren? Also ich habe jetzt schon so einen kleinen Reisewasserkocher zum Beispiel, oder auch so einen Wärmebehälter.
Ja.
Auch, ich meine, auch mit unterwegs, muss nicht unbedingt auf Reisen sein, kann auch jetzt mal Wochenende sein, wenn man essen geht.
Ja, also ich bin ja ein großer Verfechter davon, nicht komisch zu werden. Also ich bin totaler Freund davon, gerade, ich sag mal, in den ersten Jahren, die Ausnahmen einfach Ausnahmen sein zu lassen und den Fokus nicht darauf zu legen, keine Ausnahmen zu machen, sondern Ausnahmen zu machen und die zu genießen. Dass es mir danach nicht körperlich wahrscheinlich nicht so gut geht, wie wenn ich das mache wie sonst, aber die Ausnahmen einfach zu machen und den Druck daraus zu kriegen, das ist für mich immer oberste Priorität, bevor ich gucke, wie kann ich das adaptieren. Und bei den Urlauben oder bei so Ausnahmesituationen ist es für mich immer wahnsinnig wichtig, die miteinander zu vergleichen. Also was ich viel in unseren Kursen feststelle ist, jetzt war ich so gut in den Routinen drin, jetzt bin ich im Urlaub, jetzt kriege ich das gar nicht mehr hin, total blöd, ich bin so doof und kriege keine Ahnung. natürlich ist ein Urlaub oder eine Ausnahmesituation, ist eine Ausnahmesituation. Das steckt sozusagen in der Sache sozusagen drin. Deswegen kann ich die nicht mit meinem Alltag vergleichen. Der wird immer schlechter abschneiden, bezogen auf meine Alltagsroutine. Das ist erstmal Schritt Nummer eins, das zu akzeptieren und dem zuzustimmen, dass das so ist. Und dann eher zu gucken, okay, ich vergleiche meinen ersten Urlaub mit meinem zweiten Urlaub, mit meinem dritten Urlaub, mit meinem vierten Urlaub. Also zu gucken, über die Urlaube kriege ich das mehr hin, kleine Teile von meinen Routinen beizubehalten. Und dann zu gucken, ach, guck mal, ja, als ich vor 3 Jahren in Urlaub gefahren bin, da habe ich alles über Bord geworfen. Jetzt ist es so, dass ich zumindest morgens mein Wasser trinke oder, keine Ahnung, mal auch vor Ort irgendwie mir Frühstücksflocken kaufe und nicht nur Baguette mit, was auch immer, also je nachdem, wo ich bin. Das ist ja auch, oder ne, was die Situation ist, ist ja unterschiedlich. Das heißt, das erstmal wieder in Relation zu setzen, um den Druck rauszukriegen. Und was für mich tatsächlich am angenehmsten ist, immer ist, wir reisen ganz viel über Airbnb, also wir sind einfach in Ferienwohnungen, das heißt nicht an von außen gegebene Strukturen gebunden, jetzt sowas wie Hotelessen oder so. Wenn man jetzt nicht gerade in einem Ayurveda-Hotel ist, wie ich jetzt gerade, dann hast du ja immer, keine Ahnung, abends die Hauptmahlzeit, Riesenbuffet oder so. Das macht es natürlich einfacher, aber selbst wenn das so wäre, dann würde ich trotzdem immer gucken, dass ich erstens den Fokus darauf richte, also bei uns, wir machen es gerne im Urlaub so, dass wir die Ernährung oder die Mahlzeiten auf 2 reduzieren, ne? Weil klassischerweise verlagert sich das alles so ein bisschen nach hinten und dann bist du irgendwie, schläfst du lange, weil du abends länger wach warst und so weiter. Das heißt, das Essen nach hinten zu schieben. Das heißt, ich mache gerne intermittierendes Fasten im Urlaub. Also intermittierend im Sinne von die Nahrungsmittelpause von der letzten zur ersten Pause zu verlängern. Am Ayurveda sagen wir ja 13 Stunden zu haben, aber ich gucke gerne, dass ich das ein bisschen ausdehne, 15, 16 Stunden oder so ausdehne, weil das so ein bisschen das ausgleicht, dass ich wahrscheinlich zu spät essen werde. Das heißt, meinem Körper trotzdem eine lange Pause zu geben für diese Regeneration. Und dann das Frühstück tatsächlich schon in der Mittagsphase zu mir zu nehmen. Von 10 bis 14 Uhr ist unser Verdauungsfeuer am stärksten. Das heißt, zu gucken, dass ich wahrscheinlich dann irgendwie um 11 oder 11:30 oder so dann sowas wie ein Brunch oder so zu mir nehme. Also das sozusagen dann schon, das Feuer sozusagen gelegt habe dafür, dass dann eine Abendmahlzeit, die eventuell schwerer oder später ist, als ich es normalerweise essen würde, auch in Ordnung ist. Ich habe immer meine Kräuter dabei, also irgendwie Trikatur oder halt Ingwer, was ich dann gerne dazu esse, um meiner Verdauung zu helfen, weil ich wirklich konstitutionell eine sehr, sehr, sehr schwache Verdauung habe. Einfach, das ist ja gar nicht für alle so. Für viele ist es ja auch einfach nicht so schlimm. Und ich habe immer meinen Triphala dabei, dass ich dann immer abends diese Kräuter zu mir nehme, die mir beim Darm trotzdem helfen, sozusagen die Peristaltik zu haben, dass ich morgens eine schöne, vollständige Darmentleerung haben kann, weil wenn das nicht passiert, dann bringt mich das einfach so stark aus dem Gleichgewicht. Oder das vielleicht dazu und in ganz Kürze noch zu dem, was du sagtest, bezogen auf Essen gehen oder so. In den meisten Fällen können wir relativ entspannt gesunde Sachen zu uns nehmen. Selbst wenn das ein Buffet ist, selbst wenn wir irgendwo im Restaurant sind oder so. Meistens gibt es irgendwie Gemüse. Und Gemüse ist ja total fein, ob das Suppen sind oder Beilagen oder so. Ne, oder so sagen sie, ja, ich nehme das Gericht, aber ich lasse das Fleisch weg oder so. Also ich bestelle da tatsächlich auch so ein bisschen gerne mal Extras oder halt Extras im Weglassen. Und auch da ist meiner Meinung nach die größte Grenze, an die meisten von uns stoßen, Mindset-Arbeit. Das heißt, was denken die anderen, mit denen ich unterwegs bin, dass ich jetzt so wahnsinnig kompliziert bin oder auch irgendwie, ich will jetzt hier niemandem zu Last fallen, wenn ich irgendwie im Restaurant Extras bestelle oder so. Das heißt, in der Regel ist das Problem nicht an sich, dass das Essen nicht da ist oder dass es nicht geht, sondern eher die Frage, nehme ich mich mit meinen Bedürfnissen wichtig genug, um mir zu erlauben, über diese Angst rüberzugehen und mutig zu sagen, ich hätte wirklich gerne irgendwas mit Gemüse, jetzt gibt es irgendwie eine Chance, das hinzukriegen und dann eventuell auch damit zu sein, dass die anderen denken, was bist du denn jetzt gerade komisch drauf, voll kompliziert und dann zu sagen, ich bitte dich, das nicht zu entwerten, weil das ist für mich einfach total wichtig und ihr dürft ja auch essen, was ihr wollt. Also wirklich da zu gucken, wie kann ich da ein Selbstbewusstsein entwickeln und eine Menge an Selbstfürsorge, dass ich mir erlaube, wirklich da für mich diese Prioritäten auch zu setzen. Alles vorausgesetzt von nicht komisch werden, du kannst auch mal abends um 10 eine fette Pizza und 3 Gläser Wein, auch überhaupt gar kein Problem. Das Ayurvedische ist daran, dass du es dir gönnst und genießt. Also auch eine Pizza abends um 10 mit 3 Gläsern Rotwein kann ayurvedisch werden, wenn du es genießt.
Ja, das wäre ja, das sage ich auch. Wir haben auch letztens gegrillt, da war ich zu, bei meinen Eltern zu Besuch. Und dann ist es auch, ach, ist das jetzt ayurvedisch? Sag ich, ja, weil ich genieße das.
Genau, ja.
Ja, eine Sache, die auch noch ein bisschen kompliziert ist für viele Menschen, ist, wenn die so Schichtarbeit haben oder so. Und dass sie dann sagen, ja, dann kann ich ja gar nicht in den passenden Zeiten essen und wie mache ich das denn dann? Also die einzige Empfehlung, die mir jetzt bisher so eingefallen ist, dass sie wirklich was in so einem Wärmebehälter mitnehmen und das dann zumindest warm essen können und nicht irgendwo schnell was holen müssen, ja. Aber wenn sie jetzt so völlig außerhalb der Zeit sind, ist auch oft so, wie schon viele von Frauen jetzt die Frage gekriegt, die sind so im Altenpflegeberuf oder so, da haben die ja schon total verschobene Zeiten. Ja.
Ja.
Und da habe ich es halt mit dem Wärmebehälter empfohlen, aber wie sie jetzt in den Zeiten bleiben, das ist ja dann, das kann man ja nicht, kann man nichts empfehlen. Wenn die nicht in den Zeiten essen können, dann können die nicht in den Zeiten essen.
Ja. Ja, genau. Ja, das, also wir haben auch immer wieder Leute, die im Schichtdienst arbeiten oder auch sowas wie Fernflüge machen, ne? Stewardessen oder so, die halt dann ständig weg sind und dann auch noch in anderen Zeitzonen 2-3 Tage unterwegs sind und so. Meine Empfehlung ist immer, abgesehen mal davon, Wärmebehälter irgendwelche Sachen mitnehmen, ist wirklich den Fokus auf die Struktur zu legen, weil das Problem gerade für Menschen, die in Schichtdiensten oder so wilden Sachen wie Stewardess oder Pilotenstrukturen irgendwie drinstecken, ist ja das größte Problem, dass der Körper immer wieder rauskatapultiert wird aus dem Rhythmus. Und der Rhythmus, den unser Körper hat, ist das Wichtigste für einen funktionierenden Stoffwechsel, was, ich erinnere noch mal kurz, eines der wichtigsten Komponenten ist für Krankheitsprävention. Und zwar nicht nur, dass ich keine Kopfschmerzen habe oder irgendwie keinen Schnupfen kriege, sondern dass ich in 40 Jahren nicht mit Diabetes oder einem Herzinfarkt da niederliege. Das heißt, es ist wirklich wichtig, da irgendwie Prioritäten zu setzen. Und diese Struktur oder den Rhythmus ist das, was der Körper braucht, um zu funktionieren. Jede Zelle hat diesen Rhythmus inne. Und wenn ich immer konträr zu diesem Rhythmus mich verhalte, dann gibt es halt ein Riesenproblem in meinem System. Das heißt, das, was ich immer empfehle, ist erstmal zu gucken, was sind Zeitfenster, die ich an, ne, und da bin ich irgendwie ein Fan von, auch da nicht komisch werden, 4 von 7 Tagen oder 5 von 7 Tagen irgendwie relativ entspannt einhalten kann. Das muss nicht jeder Tag sein. Aber zu gucken, vielleicht in 1 bis 2 Stunden Zeit, vielleicht 2 Stunden Zeitfenster, wo ich meistens die erste Mahlzeit zu mir nehme, vielleicht ein 2 Stunden Fenster für die Mittagsmahlzeit und noch ein Stundenfenster für die Abendmahlzeit. Und dann zu schauen, wie kann ich mich bestmöglich in diesem wilden Arbeitsrhythmus wenigstens an diese Zeitfenster halten. Das heißt, vielleicht habe ich eine Nachtschicht gehabt, aber dann zu gucken, kriege ich das hin, in der Nachtschicht möglichst nichts zu essen oder nur eine Brühe zu trinken, wenn ich das sonst hinkriege. Also sozusagen den Körper nachts nicht zu belasten und dann aber zu gucken, ja, ich bin dann vielleicht gerade erst aufgewacht, aber es ist Zeit für eine Mittagsmahlzeit, kann ich trotzdem die Mittagsmahlzeit zu mir nehmen, zu einem ähnlichen Zeitfenster. Also wirklich zu gucken, wie kann ich mich an diesen Strukturen trotzdem dranhalten, weil ja, das ist alles immer wieder durcheinander, aber je mehr wir unseren Körper daran, also darin supporten, in diesem Rhythmus zu bleiben, auch wenn ich jetzt gerade auf einmal in, keine Ahnung, Südostasien bin, weil ich einen Langstreckenflug hatte, mich trotzdem an die Zeitfenster von zu Hause zu halten, weil der Körper kriegt es eh nicht so schnell umgestellt oder mich schon wieder weg. Das heißt, immer wieder den Fokus darauf zu haben, okay, das passt jetzt eigentlich gar nicht, weil ich habe gerade geschlafen oder wie auch immer, aber das wäre jetzt Zeit für meine Abendmahlzeit. Das heißt, irgendwie zu gucken, kriege ich das irgendwie, es war jetzt meine erste Mahlzeit am Tag, weil ich irgendwie den ganzen Tag geschlafen habe, aber dann trotzdem, okay, es ist meine Abendmahlzeit, ich esse jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen Eintopf oder Gemüse oder was auch immer meine Abendmahlzeit ist und gucke trotzdem, dass ich jetzt nicht so wahnsinnig viel dann danach esse. Das heißt, einfach immer liebevoll und milde mit mir zu schauen, wie kann ich diesen Rhythmus bestmöglich in dieser Willensstruktur aufrechterhalten.
Ja, dass der Körper sozusagen einen immer wiederkehrenden Rhythmus auch erkennt. Ja, das ist im Grunde ja auch schon ein ganz guter Übergang zum Thema Gewohnheiten.
Ja.
Es ist ja auch sehr wichtig, Gewohnheiten, sag ich mal, zu integrieren, weil ich persönlich bin ja so gar kein Gewohnheits- oder Ritualmensch. Ne?
Ja, Vater.
Anders und so weiter. Und das, je mehr jetzt von mir auch dazu kommt, auch so in Sachen Business-Selbstständigkeit, desto mehr merke ich aber, du brauchst jetzt doch Routinen und du brauchst jetzt doch Rituale und du brauchst jetzt doch Gewohnheiten, sonst wird das ganze Ding hier nicht funktionieren. Ja? Jetzt hole ich sie so nach und nach rein in mein Leben, das funktioniert dann auch nicht immer, weil ich halt nicht so gestrickt bin. Ja? aber es erleichtert mir trotzdem das Leben. Und was würdest du jetzt sagen, jetzt in Bezug auf Ayurveda, was sind so die drei Top-Gewohnheiten, wo du sagst, boah, wenn du das in dein Leben implementieren kannst, dann kriegst du da echt ein bisschen Ruhe und Entspannung auch rein.
Die wichtigsten Gewohnheiten?
Genau.
Ja, also das, womit ich ja immer anfange, ist die Ernährungsstruktur. Also das heißt wirklich zu gucken, wir leben in einer Gesellschaft, wo alle irgendwie immer essen, erstens. Also nicht ständig irgendwie hier nochmal ein Cappuccino, da nochmal ein Croissant unterwegs. Und wenn es die gesunde Variante mit ist, eine Handvoll Nüsse oder eine Dattel, aber irgendwie sowas wie dauerhaft zu essen. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, dass die Hauptmahlzeit abends liegt bei den meisten von uns gesellschaftlich. Das heißt, das erste ist eine Ernährungsstruktur, wo ich morgens leicht frühstücke. Ich gehe mal nicht jetzt da in die Tiefe, was leicht bedeutet, aber leicht frühstücke, was meine Verdauung unterstützt. Dann meine Hauptmahlzeit mittags zu essen, was für die meisten, die denken jetzt, ja, Dana, das geht aber nicht, das ist voll kompliziert, meine Arbeit und meinen Kindern, das kriege ich alles nicht hin. Ja, die Frage ist, willst du das Risiko reduzieren, in 40 Jahren ernsthafte Krankheiten zu kriegen? Ich weiß, es ist kompliziert heute, ich weiß, es ist eine Herausforderung und erstmal unbequem und einfach steht viel auf dem Spiel. Also die Hauptmahlzeit mittags zu nehmen, zu mir zu nehmen und abends eher früher und leichter zu essen. Das ist super, super, super wichtig, weil ich kann abends nur früher und leichter essen, wenn ich den Hauptteil der Nahrungsmenge in der ersten Tageshälfte zu mir genommen habe. Sonst geht es nicht, sonst ist der Körper einfach unterversorgt. Wenn wir aber das machen, diese Hauptmenge zu uns zu nehmen in der ersten Tageshälfte, dann haben wir abends relativ wenig Hunger. Und dann ist es ihr Abendmahlzeit nur dazu da, eine Kleinigkeit zu sein, die uns wieder zum Frühstück zu bringen, was die Voraussetzung ist dafür, dass der Körper seinen Detox-Modus, der zwischen 22 Uhr und 2 Uhr nachts normalerweise da ist, dass der den auch wirklich ausführen kann. Das heißt, wirklich sauber machen. Wenn wir spät essen, wird nie sauber gemacht, dann vermüllen wir intern. Das heißt, die Ernährungsstruktur ist definitiv Punkt Nummer eins. Da beinhaltet einmal diese Hauptmahlzeit mittags und zwischendurch nicht zu snacken. Oder auch da ohne Perfektionsanspruch, aber es gibt Mahlzeiten und zwischen den Mahlzeiten wird einfach nichts gegessen, um dem Stoffwechsel die Chance zu geben, seine Arbeit zu machen.
Ja.
Also die Ernährungsstruktur ist das Allerwichtigste. Das Zweite ist, das ist da so ein bisschen drin beinhaltet, für eine vernünftige Darmentleerung zu sorgen. Das ist immer so ein bisschen so ein komisches Thema, spricht ja niemand über die Darmentleerung. Aber es ist die beste Voraussetzung, um deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen und auch zu gucken, wie geht es eigentlich meinem Stoffwechsel. Das heißt, dafür zu sorgen, dass du morgens innerhalb von einer Stunde eine vollständige Darmentleerung hast oder die Zuhilfenahme von Kaffee. Das heißt, schön dein Darm entleerst, vollständig bedeutet in diesem Fall, dass wirklich der Enddarm einmal alles loslassen kann, was idealerweise über die Nacht rausgeputzt wurde. Und wir hätten den gerne geformt, ich gehe jetzt mal ins Detail, geformt, aber weich, also wie so eine reife Banane.
Ja, und jetzt wird sich vielleicht die eine oder andere Zuhörerin fragen, ja, aber das kann ich jetzt ja nicht einfach so bestimmen, jetzt los geht's. Was können die Frauen unterstützen machen? Oder die Menschen an sich, jetzt haben hier nur Frauen, sind gleich die Frauen, aber was kann man unterstützen machen?
Für den Darm, für die Darmentleerung?
Genau.
Ja, also das ist tatsächlich, an der Darmentleerung kannst du ablesen, wie der Zustand in deinem Körper ist. Also was du nicht machen kannst, ist, ich brauche jetzt ein Mittelchen, was mein Darm sagt, der soll sich regelmäßig entleeren, sondern du kannst nur gucken, wie kann ich meine Routine und meine Gewohnheiten so einstellen, dass der das tut. Mhm. Also du kannst dazu sagen, dran ablesen, wie es deinem Körper gerade geht. Also ein Faktor, ne, wo du gut dran ablesen kannst, wie geht es deinem Körper gerade. Wenn das also nicht so ist, wie ich gerade beschrieben habe, bist du im Ungleichgewicht. Das heißt, dann wäre die erste Aufgabe, Tipp Nummer 1 zu integrieren, Frühstück, Mittag, Abendessen, Mittags, Hauptmahlzeit, abends, früh und leicht. Das ist sozusagen, und zwischendurch eben nicht zu snacken. Und es ist unfassbar in unseren Kursen. Du glaubst nicht, was wir für Rückmeldungen haben. So krass, wie die Leute sagen, ich mache das jetzt, keine Ahnung, seit einer Woche oder seit zwei Wochen. Ich habe x Kilo abgenommen, ich schlafe endlich wieder durch, ich habe viel mehr Energie, ich wache morgens vor dem Wecker auf. Also wirklich so simpel, diese Kleinigkeiten, es hört sich an wie Kleinigkeiten, aber am Ende des Tages ist es wirklich krass, einschneiden für deinen Körper wichtig. Und ja, die Integration ist keine Kleinigkeit. Das weiß ich auch. Aber das ist sozusagen das A und O, womit wir anfangen müssen. Deswegen, ja, es ist nicht, es geht, die Darmentleerung, die wünschen wir uns und es ist eher eine Folge von dem Gleichgewicht, als dass wir jetzt uns sozusagen daran an sich arbeiten.
Okay, gut. Dann noch Gewohnheit 3.
Ja, Gewohnheit 3, genau. Ich dachte gerade, hatten wir schon 3? Ich glaube, das waren keine 3. Also, was haben wir? Die Struktur haben wir schon gehabt, die Darmentleerung haben wir schon gehabt und was für mich am allerwichtigsten ist, ist wirklich, wie ich in den Tag starte. Das heißt, ich bin, glaube ich, ähnlich wie du, ich vermute, du hast auch einen relativ hohen Vata-Anteil, das heißt, bin nicht konstitutionell erstmal auf Struktur und Routinen aus, sondern habe gerne meine Freiheit und mache alles jeden Tag anders, so wie ich es halt Bock habe. Das heißt, mir fällt es konstitutionell tatsächlich auch erstmal schwerer, Strukturen zu erschaffen, aber bin mittlerweile der Mega-Strukturspießer, weil das eben das ist, was bewirkt, dass ich halt so gut wie gar nicht mehr krank werde, dass ich viel mehr Energie habe, obwohl ich früher ständig krank war, 10 Kilo mehr gewogen habe und so weiter und so fort. Das heißt, es geht mir richtig, richtig gut. Und meine Morgenroutine ist halt ein Punkt. Ne? Wenn ich immer gefragt werde, was ist sozusagen dein Non-Negotiable, was würdest du niemals weglassen, ist für mich auf jeden Fall meine Morgenroutine. Und zwar, was da vor allem wichtig ist, ich starte klassisch, ne, mit warmem Wasser in den Tag. Und zwar trinke ich so viel trinkheißes Wasser, bis ich meinen Darm entleeren kann. Bis zu einem Liter innerhalb 15 Minuten oder so. Das heißt, weil heißes Wasser die Darmperistaltik auch anregt, um meinem Körper zu sagen, übrigens, wir starten jetzt in den Tag, Stoffwechsel, go, wir sind bereit, du kannst loslegen. Das wird natürlich nicht funktionieren, wenn ich abends irgendwie, das bei mir zumindest ist das so, wenn ich irgendwie abends eine Pizza gegessen habe oder seit 3 Tagen total durcheinander esse, dann kann ich noch so viel Wasser trinken, dann wird mir eher schlecht, als dass mein Darm sich entleert. Das heißt, ich muss schon an den vorhergehend auch dafür gesorgt haben, dass das funktioniert, aber das warme Wasser ist für mich einfach unfassbar wichtig, weil das mir hilft, meinen Darm zu entleeren. Und was für mich in die Morgenroutine auf jeden Fall noch mit reingehört, ist irgendeine Form von Achtsamkeitstraining. Also ich meditiere jeden Morgen und mache irgendeine Form von Bewegung. Und wenn das bedeutet, ich setze mich auf meinen Hintern und mache nur 2 Minuten die Augen zu und beuge mich einmal nach vorne oder drehe mich einmal oder mache einen Sonnengruß. Ne? Ich schrumpfe das auch zum Beispiel in Urlauben zusammen, dass meine Morgenroutine nicht wie im Alltag 2 Stunden lang ist, sondern vielleicht ist sie irgendwie nur eine Viertelstunde inklusive Wasser, Darm, Meditation, Bewegung sozusagen, mini klein. Aber das merke ich, das brauche ich, um einmal meinen Geist auszurichten und um einmal meinen Körper zu wecken, wirklich meine Zellen zu wecken, ja. um sowas, das ist so wie einmal morgens zu kalibrieren und dann kann ich in den Tag starten.
Ja, ja, ich finde auch für mich ist die Morgenroutine auch total wichtig. Es fällt mir auch sehr, sehr leicht, das früher aufzustehen. Ich war vom Ursprung her, bin ich jetzt keine Frühaufsteherin, für mich war so die perfekte Aufwachzeit immer 9 Uhr. Und bei mir fing es an, als ich mich selbstständig gemacht habe, hat aber so viele Kunden dachten mir, oh mein Gott, wie soll ich das denn jetzt sehen? Ich muss den Tag verlängern, wie soll ich ihn verlängern? Naja, ich starte ihn früher. Da habe ich mich so gezwungen, weil ich musste die Zeit irgendwo herholen. Und auf einmal war ich so eingestellt. Auf einmal war ich halt früh aufstehen, 5 Uhr, wenn ich wach bin, war ich so eingestellt. Und inzwischen nutze ich es aber gelegentlich noch, aber nicht mehr so oft, um direkt zu arbeiten, sondern ich nutze es dann halt auch wirklich für meine Morgenroutine, Essen für mich selbst, ja. So, jetzt fällt mir das leicht, ich fällt es wohl anscheinend auch leicht, aber wenn jetzt die Frauen gerade zuhören, bei den meisten ist es halt so, wie früher aufstehen, das schaffe ich unter der Woche auf gar keinen Fall. Ja. Wie ist dann, ich weiß, dass du ein kleines verpasst, ich weiß, dass du dein Frust, kannst du ihnen mitteilen, was ist dein Tipp, wie kann man jetzt anfangen, und doch sich morgens ein bisschen Zeit für sich selbst zu nehmen?
Ja, auch da, es ist für mich viel Mindset, das heißt, wir müssen irgendwie unser Bewusstsein so ein bisschen wie austricksen, weil das Problem, was wir haben, ist, ich kann nicht früher aufstehen, weil ich kriege nicht genug Schlaf. Also, dass ich kann, ich bin eh so müde, wenn ich aufwache und komme nur mit 2 Kaffee in die Gänge. Eine Frage, die wir auf jeden Fall uns dann stellen müssten, ist, wieso kriege ich nicht genug Schlaf? Weil im Ayurveda sagen wir, es gibt niemanden, der mit weniger als 7 bis 8 Stunden Schlaf auskommt. Außer wir sind erleuchtet, weil viel Energie vom Gehirn verbraucht wird und wenn wir erleuchtet sind, macht das, glaube ich, braucht das nicht so viel. Aber die wenigsten Menschen, die ich bisher getroffen habe, sind erleuchtet. Sprich, alle, die ich bisher getroffen habe, brauchen 7 bis 8 Stunden Schlaf. Allerdings gleichwohl schlafen die wenigsten Menschen, die ich bisher getroffen habe, 7 bis 8 Stunden. Aber unsere Zellen brauchen diese Regeneration. Das heißt, die Frage mit dem Aufstehen ist natürlich, ja klar, wenn ich immer eh sowieso meine Schlafbank sozusagen im Minus habe, also eigentlich zu wenig Schlaf kriege, ist natürlich früher aufstehen krass unattraktiv. Das heißt, so ein bisschen vorgelagert müssen wir schon mal gucken, gehen wir früh genug ins Bett. Also das ist, da will ich jetzt gar nicht in die Tiefe rein, aber das ist auf jeden Fall was, was natürlich mit dem Frühaufstehen mit reinspielt, weil ich halte überhaupt nichts davon, wirklich gar nichts davon, einfach nur früher aufzustehen und noch weniger Schlaf zu haben. Weil Schlaf, das wirklich, wirklich, wirklich das Nummer eins Tool für unseren Körper für Regeneration ist. Wenn wir über mehrere Jahre dafür sorgen, dass unser Schlaf, dass wir da in so ein Defizit kommen, wenn man das irgendwie auch wie so ein Konto, so ein Schlafkonto betrachtet, dann ist es die optimale Vorbereitung für Krankheiten für unseren Körper. Also gibt es einfach keine, ich weiß, ich bin da immer so ein bisschen rigoros, aber es gibt da einfach, das ist einfach schön geredet, dass wir in unserer Kultur, dass es irgendwie Shishi ist, zu sagen, irgendwie, dass es wenig zu schlafen ist. Es ist irgendwie schick, lange wach zu bleiben und so ein bisschen müde zu sein und nur mit dem Kaffee in die Gänge zu kommen. Mhm. Und ich bin promote sozusagen, nein, geht früh ins Bett.
Ja, also ich finde, es fällt auch leichter, wenn man mal, wenn ich vergleiche zum Beispiel, was mache ich denn morgens in den ersten beiden Stunden, was kriege ich da alles so auf die Reihe, was kriege ich abends in meinen letzten beiden Stunden von zwischen 10 und 12 auf die Reihe. Ja? Klar, es gibt da auch Nachteulen, aber das ist nicht mehr viel. Da sitze ich da, da gucke ich vielleicht irgendwas, da mache ich eigentlich nichts, was die Welt oder was ich brauche. Ne? Also ja. Kann ich auch schlafen.
Ja, und das ist aus ayurvedischer Sicht gibt es keine Nachteulen, das ist antrainiert. Also das ist mal, wenn ne, das bedeutet, ja, um 10 gibt es sowas wie eine zweite Luft abends, weil dann, ne, wir haben zwischen 18 und 22 Uhr wirkt das Kapha-Dosha dominant. Kapha hat eine absinkende Energie, dann geht's, Kapha ist gemütlich und will aufs Sofa und genießen und so. Und ab 10 Uhr kommt wieder Pitta, das heißt, die Energie steigt wieder hoch und geht in den Kopf, wenn wir nicht schlafen. Das bedeutet, natürlich gibt es die Leute, die dann sozusagen wieder hochfahren und dann denken so, oh, jetzt machen wir dies und das und dann geht es Pitta irgendwie strukturiert und dann kann ich das noch planen und machen und tun. Okay, ich weiß das noch aus meiner, als ich Grafikdesign studiert habe und dann immer nachts total geflasht vor dem Computer irgendwelche Designs gemacht habe. Das gibt dann sowas wie so eine nächtliche zweite Luft. Das kann man natürlich machen. Der Preis ist nur, oder das, was ich, wie ich das beschreibe, ist, du lebst auf Pump vom nächsten Tag.
Mhm. Absolut.
Das heißt, was ich mir dann da weghole, habe ich am nächsten Tag nicht zur Verfügung und wundere mich, dass ich Kaffee brauche, um wach zu werden, den ganzen Tag Kaffee trinke und dann abends ein Glas Rotwein oder ein Bier brauche, um wieder runterzukommen, weil mein Energiehaushalt komplett durcheinander kommt. Also das heißt, wenn ich aufgehe, wie ist dein Schlafkonto? Ist irgendwie so Gleichgewicht? Bin ich noch da? Weil manche wird gerade gesagt, meine Internetverbindung ist instabil.
Ja, es hat gerade so ein bisschen gewackelt.
Okay, jetzt bin ich aber wieder da. Aber wenn ansonsten ums Aufstehen geht, mal vorausgesetzt, wir haben genug Schlaf, dann ist es letztendlich trotzdem sowas wie, guck mal, dass du einen kleinen Schritt machst, weil der Anspruch ist ja jetzt, oh Gott, okay, muss ich eine Stunde früher aufstehen, jetzt muss ich mal Wasser trinken, ich muss meinen Darm entleeren, ich muss meditieren, ich muss mich bewegen, ich muss mir auch noch mein Frühstück warm kochen. Da ist der Anspruch schon wieder so hoch, dass unser System automatisch auf Widerstand geht. Das ist unbekannt. Erstmal wollen wir das nicht. Unser Verstand denkt, alles, was neu ist, erstmal Vorsicht, das, was wir bisher gemacht haben, hat bisher fürs Überleben funktioniert. Wenn es Veränderungen gibt, erstmal vorsichtig sein, da wissen wir noch nicht, ob das fürs Überleben funktioniert. Das heißt, wir brauchen oder wir müssen sozusagen liebevoll mit unserem System sein und dem sowas wie die Chance geben, nervlich und zellulär nachzukommen. Und das geht eben nur darüber, wenn wir kleine Schritte machen. Das heißt, meine Empfehlung ist, wenn du sagst, du willst jetzt mal langsam eine Morgenroutine integrieren, zu sagen, okay, bei welcher Minutenanzahl entsteht kein Widerstand? Sowas wie, stell dir den Wecker 5 Minuten früher. Und dann, ja, aber 5 Minuten, da schaffe ich doch gar nichts. Ja, du schaffst keine einstündige Morgenroutine und doch setzt du in deinem Bewusstsein sowas wie einen Anker von, ich habe jetzt eine 5-minütige Morgenroutine. Was mache ich in den 5 Minuten? Mach das, worauf du Bock hast. Wenn du sagst, okay, ich setze mich hin und schließe die Augen und sage mir 3 Dinge, für die ich dankbar bin, fein, dann war das deine Morgenroutine. Wenn du sagst, ah, ich brauche ein bisschen Bewegung, liegst du noch im Bett und regelst dich ein bisschen oder beugst dich einmal nach vorne, dann ist das deine Bewegungseinheit für den Morgen. Oder wenn ich will mit meinem Wasser starten, dann trinke ich halt erst am Morgen mein Wasser. Das ist dann sozusagen dein Anker für die Morgenroutine. Das machst du so lange, und das ist der Maßstab, bis es keinen Widerstand mehr gibt, bis das integriert ist. Emotional, bis das Gefühl integriert ist. Dann kannst du sagen, okay, ich bin jetzt total verrückt. Ich mache jetzt nicht 5 Minuten, sondern 7 Minuten. Ich nehme jetzt 2 Minuten. Das so richtig verrückt und dehne, was auch immer ich gerne in meiner Morgenroutine hätte, dehne das ein bisschen aus oder den zweiten Aspekt dazu oder was auch immer, wirklich kleine Schritte zu meinen Anspruch runterzuschrauben und dann auch zu gucken, vielleicht mache ich das nur unter der Woche und am Wochenende gönne ich mir, egal, ausschlafen, was auch immer. Das heißt, wirklich zu gucken, kleine Schritte zu machen, mir zu erlauben, meinem Nervensystem nachzuwachsen, sozusagen.
Okay, gut. Danke dir. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was wir in unserem Kurs auch immer wieder gesagt haben, dass man nicht alles nicht verbissen halt machen muss, ne? Sondern halt entspannt und aber man kann auch ausmachen und so weiter. Und da waren auch viele total dankbar und haben gesagt, danach im Feedback dann, wir konnten alles, was ihr uns so an Tipps gegeben habt, viel besser umsetzen, weil wir diesen Druck raus hatten. Ja?
Ja.
Also total wichtige Sache auf jeden Fall, den Druck sich selbst rauszunehmen.
Ja.
Genau, Druck, von Druck kommt Stress, deswegen springen wir jetzt rüber auf Stress. Was bedeutet für dich denn Stress?
Stress ist alles, was außerhalb von meinem natürlichen Rhythmus ist. Das kann mental sein, das kann emotional sein, das kann strukturell sein im Alltag, aber alles, was außerhalb von meinem natürlichen System ist, also ob das jetzt ist, keine Ahnung, ich habe einen Konflikt mit meinem Partner, dann ist es außerhalb von meinem natürlichen System. Oder ich bin sowas wie, keine Ahnung, schafft es halt nicht, für mich ordentlich zu sorgen mit meinen Routinen über mehrere Tage, dann kreiert das Stress in meinen Zellen zum Beispiel. Also das heißt, es gibt unterschiedliche Formen oder unterschiedliche Ebenen, auf denen das passieren kann. Aber das bedeutet immer sowas, so eine Abweichung von dem, was für mein System gut funktioniert. Und dann bin ich im Stress. Und das, die Folge davon, also das ist erstmal so, was das für mich, wie das entsteht. Und die Folge von Stress ist letztendlich, wenn ich das nicht reduziert kriege, dann ist die Folge davon mehr Stress. Weil Stress bewirkt dann wiederum, das ist so der Klassiker, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also bei mir auf jeden Fall immer lange so gewesen und auch immer mal noch, und ich kenne das auch aus meinen ganzen Kursen, aus der Community, ja, wenn es irgendwie stressig wird oder anstrengend, was ist das, was als erstes wegfällt? Das, was uns eigentlich gut tun würde, aus dem Stress wieder rauszukommen. Ne? Nämlich der Schlaf, die Routine, sondern ist man wie in so einem Rabbit Hole, bist irgendwie wie so auf Autopilot und gehst irgendwie den Weg weiter. Das heißt, die für mich, also die Lösung bei mir gegen Stress ist in der Regel Schlafen tatsächlich. Mhm. Das ist auch die Zeit, in der ich dann manchmal so eine Mittagspause irgendwie einlege. Weil Stress der absolute Stoffwechselkiller ist. Wenn ich gestresst bin, kann mein Stoffwechsel, egal wie optimal, konstitutionell, 1A, bio, hochwertig, dosha-gerecht ich Essen zubereitet habe, wenn ich gestresst bin, funktioniert es trotzdem, dieses Essen funktioniert trotzdem für mein System nicht. Das heißt, es ist für alle Sachen so. Wenn ich gestresst bin, kann ich nicht vernünftig meditieren. Meine Bewegungseinheit ist voller irgendwie Druck und Anstrengung oder die fällt sogar weg. Ich bin irgendwie blöd mit meinen Kindern, weil ich irgendwie keine Geduld habe. Ich zettel Streit an mit meinem Mann, weil ich irgendwie zickig bin und auf einmal macht der doofe Sachen, zumindest in meinem Bewusstsein. Hat er wahrscheinlich nicht gemacht, aber mir sieht das dann so aus. Das heißt, die oberste Priorität, wenn dieses Ungleichgewicht entstanden ist, ist okay, Dana, ruder mal zurück. Was braucht es jetzt, um wieder zurückzukommen?
Und was würdest du sagen, dass man so ein bisschen Sensibilität dafür bekommt? Weil Stress, also ich finde, dass Stress ist auch so ein bisschen wie so ein Statussymbol geworden. Ja? Wenn du irgendwo hinkommst und du wirst dann nicht gefragt, wie geht's dir? Du wirst gefragt, manchmal sogar, bist du im Stress? Wirst du schon direkt gefragt? Ja? Oder wenn du mich gefragt bist, wie geht's dir? Ja, ganz gut, aber weißt du, es ist halt stressig gerade. Das sind ja immer so, das sind diese ganz normalen Gespräche, die überall stattfinden. Ja? Und wenn du jetzt aber mal entspannt irgendwo ankommst, dann fühlst du dich schon fast irgendwie unwissig und denkst so, Gott, ey, bin ich irgendwie, mache ich nicht genug, weil alle anderen sind im Stress, ich bin ja gerade entspannt. Also man fühlt sich ja nicht, und ich mache es richtig, ich bin entspannt, sondern eher, oh Gott, ja, irgendwas nicht. Ich bin ja geistig, ja. Und das ist ja irgendwie die total verdrehte Welt. Ich weiß nicht, ob du es auch so wahrnimmst, aber ich nehme es so wahr, wenn ich irgendwo hinkomme. Und dass irgendwie, wenn du relaxed kommst, dass du dann dich minderwertig schon fast fühlst, als wärst du jetzt nicht wichtig oder so, ja?
Ja.
Also,
wie? Ja, es braucht dann totalen Entschuldigung, jetzt habe ich dich voll unterbrochen.
Nee, sag ruhig.
Also ich glaube, auch das ist wirklich, wirklich Mindset. Ich weiß noch, als ich, es ist Jahre her, da war mein Sohn noch im Kindergarten, der ist jetzt 12, also ich weiß noch, als ich angefangen habe, mich wirklich mehr mit Stressreduktion oder nicht damit auseinanderzusetzen, aber es wirklich zu integrieren, dass mir einfach gigantisch gut ging, bin ich mal eines Morgens in den Kindergarten gekommen und wurde dann von einer anderen Mutter begrüßt mit: Guten Morgen, na, dich braucht man ja gar nicht mehr fragen, wie es dir geht. So im Sinn von, mir geht's total gut, aber das wollen die halt irgendwie nicht hören, ne? So, also tatsächlich genau das, was du gesagt hast. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Mindset-Shift. Wie bewerte ich selber diese Form von Gelassenheit? Wie bewerte ich meine Position mit dieser Gelassenheit innerhalb von einem Beziehungsgeflecht mit Freunden, Bekannten, was auch immer? Und wie sehr, im Grunde, wie wir das vorhin schon hatten, wie sehr bin ich auch bereit, wirklich für mich zu sorgen und sowas wie ein Stand zu sein für eine andere Form von Leben? Weil ganz ehrlich, alle wünschen sich das.
Alle wünschen sich das.
Richtig, ja. Jeder von denen, die da sitzt und so, oh, ich hustle, wünscht sich ein Leben in Genuss und Muße und Produktivität sicherlich auch, aber trotzdem mit weniger hohen Stresslevels. Jede Zelle von jedem von uns wünscht sich das. Und ich glaube, wir brauchen einerseits sowas wie so ein bisschen so einen Arsch in der Hose, ich sag das mal so direkt, um wirklich dafür auch zu stehen, also uns das wirklich zu erlauben, auch damit sowas wie rauszustechen. Und auf der anderen Seite gilt es auch zu schauen, diesen Zustand neu zu framen. Also ich weiß nicht, ich nehme da gerne sowas wie so klassische Suchtgeschichten, sowas wie Kaffee oder auch Zigaretten oder so. Wir haben ja oft so eine Bewertung, ich finde gerade bei Kaffee und Zigaretten passt das so schön, weil das ist sowas wie auch meine Pause oder mein kurzer Auszeit oder mein Genussmoment oder sowas.
Ja.
Das heißt, dass unabhängig davon, wie das schmeckt, wie das unserem Körper tut und so weiter, komplett unabhängig davon, haben wir eine Bewertung über das Konsumieren dieses Dinges sozusagen. Das ist ein Mindset-Shift. Und irgendwann, für die Leute, die es geschafft haben, aufzuhören, hat sich, also der größte Aspekt ist, dass das Bewusstsein sich verändert hat, dass es eben nicht mehr eine Bewertung ist von, das ist so schön, die Pause für mich, sondern was auch immer das sich drüber gelegt hat, sowas wie, das schadet mir, das tut mir überhaupt nicht gut, meine Pausen gönne ich mir woanders, aber das ist eher einfach eine neue Form von Bewertung bekommt. Und das ist das, was wir brauchen, bezogen auf, ich bin entspannt, mir geht's gut, ich bin irgendwie in Gelassenheit, auch wenn das vielleicht in einer Konnotation zumindest negativ eventuell aufgefasst oder bewertet wird, weil das für die anderen auch eine Form von Bedrohung ist. Was? Die ist selbstständig und trotzdem entspannt? Die ist erfolgreich und trotzdem? So, das ist irgendwie für viele eine Bedrohung, so wie auch eine Bedrohung ist, sich gesund zu ernähren. Ne? Dann denken, sagen die eher aus, irgendwie, jetzt stell dich mal nicht so an, wenn du irgendwie hier mit deinem, was du da irgendwie alles Kompliziertes bestellst. Aber auf der anderen Seite gibt es sowas wie, ich sollte das wahrscheinlich auch machen. Oder ich würde auch gerne diese Kraft haben. Das heißt, was wir brauchen, ist da wirklich einen Hintern in der Hose, um für uns zu stehen und das neu zu bewerten, dass das halt eben anders ist, also eine höhere Qualität hat, wenn wir da so für uns sorgen. Richtig. Und das ist nicht von heute auf morgen, ne? Das braucht ein Prozess. Ja.
Und ich finde, dass das ganz eng auch mit Selbstliebe verknüpft ist. Und ich habe bei mir gemerkt, dass es ganz eng auch mit diesem Glaubenssatz, so ich bin nicht gut genug, auch mit diesem Glaubenssatz ganz eng verknüpft ist. Also wer dieses Thema hat, man hinterfragt, habt ihr vielleicht den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug? Ich hatte nämlich letztens die Erfahrung, ich bin aufgestanden, ich war mega gut drauf. Ich habe mich gefreut auf alles, was so kommt am Tag. Ich habe an dem Tag im Coworking-Space gearbeitet, hatte jetzt so einen Plan, ich war dahin, ich bin um 8 Uhr schon hin und so weiter, ja. Und dann höre ich eine Sprachnachricht ab von der Freundin, die mir mega hektisch drauf gesprochen hat, was heute Morgen alles schon schief gegangen ist und was jetzt alles gemacht und wo sie jetzt hektisch hinfahren muss. Und sofort drehte sich bei mir wie so ein Hebel im Kopf um und ich spreche jetzt so Ja, ich muss jetzt auch gleich noch ins Bad und muss in diesen Coworking-Space fahren, damit ich heute schon um 8 Uhr hin, was für einen Stress habe ich mir selbst auferlegt, ne? Obwohl ich vorher super im Easy-Modus war, mich voll gefreut habe und war dann aber so selbst reflektiert, habe sofort danach gemerkt, sag mal, was hast du denn da jetzt für einen Müll drauf? Und dann so 5 Minuten vorher noch drauf gefreut auf das alles und drehst es jetzt gerade um, als wäre es eine Stresssituation. Dann habe ich gemerkt, wie ich da angeglichen habe, ja. Einfach nur, weil ich mir dachte, ja, wenn ich da jetzt locker flockig drauf spreche, dann bin ich vielleicht nicht so wertvoll, weil dann habe ich vielleicht nichts Wertvolles vor oder whatever, irgendwie sowas halt, in so einem Programm.
Ja, das Problem an der Stelle ist, dass, also super, dass du das halt sofort erkannt hast, aber das Problem an der Stelle ist, dass es eine Verbundenheit gibt oder eine, wir stellen Verbundenheit über gemeinsames Klagen her.
Ja, ja. Ne,
das heißt, wenn du sagst, ja, ich auch, denken, das ist so, es kreiert so irgendwie eine Form von Nähe, vermeintliche Nähe. Mhm. Und wenn du aber sagst, oh Mensch, es tut mir total leid, mir geht's super, ich hatte den mega entspannten Morgen und freue mich jetzt, ich habe so viele tolle Sachen heute vor, dann kreiert das eher eine Distanz zwischen euch. Wir sind genetisch, biologisch sozusagen programmiert darauf, eher Nähe herstellen zu wollen oder auch zustimmen zu wollen. Das heißt, es ist schon ein Training, da innerlich sich abzugrenzen, ohne abwertend zu sein oder ohne sozusagen eine unnötige Distanz zu erzeugen. Das heißt, eher zu sagen, so, oh Mensch, es tut mir total leid, dass es für dich so ist, guck doch mal, wie du das vielleicht verändern kannst. Mhm. Darüber eine Nähe zu erschaffen und zu sagen, ja, für mich ist es heute tatsächlich anders. Ich habe es heute geschafft, das zu drehen und es geht mir total gut. Also das, aber es ist das tatsächlich eine Kunst und da braucht es, und das ist der erste Schritt, immer der Blick zurück zu uns selber, erstmal das Bewusstsein darüber, wie würde ich unabhängig von allen Menschen auf der Welt für mich, nur für mich wählen. Ja, genau. Und da, von da aus dieses zarte Pflänzchen wachsen zu lassen, weil alles hat einen Einfluss auf uns. Mhm. Ne? So, und zwar nicht, weil alles beeinflusst und unsere Grenzen überschreitet, sondern weil unsere Rezeptoren alles nehmen und bewerten und sich daran sozusagen orientieren. Und das ist immer da. Das heißt, wir müssen den Kanal nach innen stärker werden lassen, damit der mehr Präsenz hat, obwohl diese ganzen Einflüsse von außen immer da sein werden.
Ja. Ja, ich finde, das ist auch das, was du jetzt eben gesagt hast, dass es auch mit in den Bereich auch so Selbstliebe mit reingeht, dass es ganz eng auch dazu gehört. Und das ist natürlich jetzt nochmal ein riesen Themenbereich für sich, da können wir jetzt nochmal eine Stunde versprechen, das machen wir jetzt nicht. Aber ich möchte es trotzdem noch mal ganz kurz anreißen, wie du jetzt, also erstes Mal, was ist Selbstliebe für dich und dann wie Ayurveda es unterstützen kann, dass man auch wieder zu mehr Selbstliebe findet. Aber eine Frage nach der anderen, erstmal, was bedeutet Selbstliebe für dich?
Selbstliebe ist letztendlich die Fähigkeit, dafür zu sorgen, mich in meinem Leben zur Priorität zu machen, ohne in einer Haltung von nach mir die Sintflut zu sein. Mhm. Einer meiner Lieblingssprüche oder Mottos, nach denen ich lebe, ist, aus einer leeren Tasse kann man nichts rausgießen. Das heißt, wenn ich, was viele von uns machen, dafür sorge, irgendwie immer anderen zur Verfügung zu stehen, dann wird meine Tasse leer, dann ist ja irgendwann nichts mehr drin. Dann kann ich irgendwie, brenne ich aus und bin fertig und müde und im Ungleichgewicht und kann eben schlechter meinen Job machen. Ich kann schlechter mit meinem Partner irgendwie Nähe erzeugen. Ich kann schlechter für meine Kinder da sein, weil einfach da nichts mehr da ist von dem, was ich geben kann. Mhm. Gleichzeitig lebe ich allen vor, geht gerne über eure Grenzen hinaus, um anderen zur Verfügung zu stehen. Das ist ja nichts, was ich eigentlich kommunizieren will. Das mache ich aber permanent darüber. Mhm. Dass der Kern der Selbstliebe für mich ist, die Fähigkeit, mich selbst als Priorität zu nehmen. Und zwar immer ist natürlich ein großes Wort, aber um mehr dienen zu können. Wenn ich nicht dafür sorge, meinen Kindern zu sagen, jetzt nicht, ich bin in meiner Morgenroutine, wenn ich es nicht schaffe zu sagen, Schatz, ich habe heute keine Zeit, weil ich gehe heute schon um 8 ins Bett, ich brauche einfach den Schlaf, wenn ich es nicht schaffe zu sagen, ihr könnt es alles anders machen, ich nehme jetzt Zeit raus, weil ich will für mich essen kochen, ich brauche das heute, ich stehe gerade nicht zur Verfügung. Wenn ich das nicht schaffe zu machen, dann sorge ich an langer Hand dafür, alle anderen dafür verantwortlich zu machen, dass ich nicht kriege, was ich will. Weil das ist das, was in unserem Kopf passiert. Wenn ich immer zur Verfügung stehe, ohne für mich zu sorgen, dann hat es in unserem Bewusstsein automatisch, auch wenn wir das nicht wollen, eine Tonalität von, ich kriege nicht, was ich will, weil ich zur Verfügung stehen muss. Das heißt, in der Beziehung zu meinen Kindern schwingt das mit. Ihr seid schuld daran, dass ich nicht. Oder mit meinem Mann. Du bist schuld daran, dass ich nicht. Oder mit meiner Frau. Oder bei meinem Job. Dieser Job ist daran schuld oder mein Chef ist das schuld, dass ich. Und das führt einfach zu unglaublich viel Konflikt oder auch Grenzen. Und das ist für mich die Essenz, die Fähigkeit, mich als Priorität zu setzen, meine Tasse zu füllen.
Okay, und wie würdest du sagen, kann man das jetzt so mit Hilfe von Ayurveda auch so ein bisschen mehr Selbstliebe in den Alltag integrieren? Das sind ja im Grunde schon, wenn ich mir sage, ich gönne mir zum Beispiel diese Routinen, ne? Oder das 5 Minuten aufstehen, früher aufstehen, ist ja eigentlich auch schon ein Selbstliebe.
Okay. Ja, genau.
Das empfindet, aber eigentlich ist es Selbstliebe.
Auf jeden Fall, genau. Deswegen haben wir das in unserem Kurs auch kombiniert, ne? Das ist ja sozusagen Ernährungs- und Selbstliebe-Kurs, weil wir festgestellt haben über die ganzen Jahre, die wir es jetzt schon machen, dass das tatsächlich Hand in Hand geht. Das heißt, dass du einerseits die Routinen besser integrieren kannst, wenn du das aus einer Haltung von Selbstliebe oder Selbstfürsorge tust und eben nicht, ich sollte jetzt mal früher ins Bett gehen, ich sollte jetzt mal weniger essen, damit ich endlich irgendwie das Gewicht loswerde, sondern ich bin gut so, wie ich bin und liebe mich und ja, ich weiß, es tut mir besser, wenn ich das und das jetzt nicht esse oder das und das jetzt für mich mache. Das heißt, Ayurveda einerseits dafür zu nutzen, diese, also Selbstliebe oder Selbstfürsorge zum Ausdruck zu bringen, damit, dass ich meinem gesamten System, alle Schichten durch mich, hier durch mir, das gebe, was es braucht für ein gesundes, glückliches, langes Leben. Und auf der anderen Seite bringt es sozusagen die andere Seite der Medaille mit sich, dass dadurch die Intuition einfach unfassbar gestärkt wird. Wie du auch schon vorhin gesagt hast, wenn ich halt anfange, mich anders zu ernähren, dann merke ich eben, wie wirkt eine Kugel Eiscreme. Ne, wie fühlt sich das anders an in meinem System? So, was bewirkt das? Oder was ist das für ein Unterschied, wenn ich irgendwie nachts um 2 ins Bett gehe und dann irgendwie aber um 6 oder um 8 schon wieder aufstehen muss? Wie fühle ich mich dann anders? Und wie fühle ich mich, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, um 10 ins Bett gehe und um 6 Uhr aufstehe? Und dann zu schauen, wie wichtig bin ich mir, dass ich nach und nach in einer langen Perspektive mein Leben immer mehr so gestalte, dass es mir einfach richtig gut geht. Und dafür ist wieder gigantisch, weil das uns ins Gleichgewicht bringt und gleichzeitig eben diesen Kanal stärkt, weil du brauchst natürlich diesen Kanal der Intuition, um überhaupt Selbstfürsorge ausüben zu können. Du musst ja erstmal wissen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse. Das große Problem, was viele unserer Teilnehmer haben, ist, ich weiß gar nicht, was ich will. Also ich weiß gar nicht, worauf ich Appetit habe auf der einen Seite, aber auch so, was möchte ich jetzt eigentlich machen? Will ich jetzt meditieren? Will ich nicht meditieren? Also will ich das wirklich oder ist das nur mein Kopf, der sagt, es wäre richtiger, das zu tun? Oder was möchte ich beruflich eigentlich machen? Wofür bin ich eigentlich hier? Ich weiß das gar nicht. Und das ist, weil dieser Kanal verloren gegangen ist und den können wir eben mit Hilfe von Ayurveda eben stärken.
Ja. Sehr schön. Dana, ich könnte jetzt noch mehrere Stunden mit dir weiterquatschen. Ich weiß auch, dass die Lieblings-Podcast-Länge meiner Hörerin 30 Minuten sind und habe mir gedacht, das ist mir heute egal. Es wird länger. Und es wird auch länger. Trotzdem müssen wir jetzt leider mal zu einem Ende kommen. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass, wenn jetzt die Zuhörerinnen gerne ein bisschen mehr von dir erfahren möchten, dass du nochmal nennst, wo sie dich so erreichen können, wo sie dich so finden können, was es so alles von dir gibt in diesem Internet.
Ja, total gerne. Also Klassiker, super zum Einstieg ist natürlich der Podcast auch. Da ist Gold drin, heißt der. Den gibt es überall bei uns auf der Website oder iTunes, Spotify und Co. Alle Infos gibt es auf ichgold.de. Wir haben auch so einen kostenlosen Stoffwechselkurs, den man machen kann und einen Ernährungscrashkurs, findet man alles auf der Seite, irgendwie, wenn man ein bisschen mehr einsteigen möchte. Und das Buch natürlich. Ich bin ja jetzt immer so noch so ein bisschen verrückt, nee, Autorin jetzt, ein Buch veröffentlicht, ein Neuanfang mit Ayurveda, wo auch der Schwerpunkt auf den ganzen Inhalten ist. Genau. Und dana.ichgold ist es auf Instagram. Wir haben eine ganz schöne Facebook-Gruppe, Ayurveda und Life Design, Facebook-Gruppe mit bald 6.000 Leuten, wo ganz viele tolle Leute drin sind zum Austausch. Ganz viele auch, die wirklich fachlich top sind, wo es eine Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen und Antworten zu finden.
Okay, Ich werde das alles verlinken im Blogartikel und auch in den Shownotes und dann könnt ihr euch da in aller Ruhe durchgehen und euch das alles anschauen. Ist auf jeden Fall sehr sehens- und hörens- und lesenswert.
Vielen Dank.
Ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war ein sehr schönes Gespräch und ja, vielleicht hören wir dich ja sogar nochmal in diesem Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass du als wie sagt man, Kollegin im Ayurveda-Bereich oder mit dem gleichen Herzensthema unterwegs bist. Ich finde, es braucht so viel mehr Leute und auch die einfach diese Arbeit machen, die wir machen, um das rauszubringen in die Welt. Deswegen vielen, vielen Dank für das, die Plattform hier, fürs Einladen und dass du das auch mit gemeinsam mit mir in die Welt rausbringst. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.